Radio SRF.
Es ist 7 Uhr, guten Morgen. Wir schauen gleich nach Kuba ins Gefangenenlager Guantanamo. Die Hälfte der Häftlinge dort hungert aus Protest, doch in den USA berührt das wenig. Dann, wer sich unangenehm berührt fühlt vom Arzt, findet künftig mehr Gehör. Und vom Abschusskandidaten zum Zukunftsprojekt Novartis investiert in den einstigen Krisenstandort Branchen im Wallis, im Wattland. Das Wetter. Tagsüber fängt es aus Westen an zu regnen. Im Osten bleibt es länger trocken. Die Temperatur 20 bis 25 Grad. Im Gefängnis Guantanamo auf Kuba protestieren mittlerweile schon mehr als die Hälfte der Häftlinge mit einem Hungerstreik. Sie haben die Hoffnung verloren, dass das einstige Wahlkampfversprechen von Barack Obama, die Haftanstalt zu schließen, noch erfüllt wird. Aus den USA, Priscilla Imboden.
Seit 3 Monaten dauert der Hungerstreik an und immer mehr Häftlinge in Guantanamo verweigern das Essen. 93 sind es nach offiziellen Angaben, 17 davon werden zwangsernährt. Was den Protest ausgelöst hat, ist umstritten. In einem Punkt sind sich aber alle einig. Die Gefängnisinsassen haben die Hoffnung aufgegeben, dass sie je heimkehren werden. Einige sind seit mehr als 11 Jahren in Guantanamo, ohne dass sie vor Gericht gestellt wurden. Das kritisieren Staaten und Organisationen rund um die Welt, wie auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK. Präsident Peter Maurer führte neulich Gespräche in Washington. Zum Hungerstreik sagte er:
Wir sind in praktisch permanentem Kontakt mit den USA zur Behandlung und Verbesserung der Situation auf Guantanamo.
Barack Obama hat sein Wahlkampfversprechen, die menschenrechtswidrige Anstalt zu schließen, nicht eingehalten. Zwar wurden in seiner ersten Amtszeit über 70 Häftlinge entlassen und in andere Länder überführt, darunter auch in die Schweiz. Noch sitzen aber 166 Gefangene auf der kubanischen US-Basis. Viele davon schätzt die Regierung als zu gefährlich ein, um sie zu entlassen. Doch es fehlen die Beweise, um ihnen den Prozess zu machen. Sie bleiben also bis auf Weiteres dort. Peter Maurer sagt dazu:
Ich verspüre einen Willen, aber es ist Sache des politischen Entscheidungsprozesses in diesem Lande, wie die Situation deblockiert werden soll.
Er habe vor allem mit Parlamentsmitgliedern in Washington das Gespräch gesucht. Sie seien im Gegensatz zur Regierung wenig motiviert, eine Lösung für die Häftlinge von Guantanamo zu suchen. Ohne die Zustimmung des Parlaments wird es aber keine Lösung geben. Nur mit Vorschlägen zu Guantanamo lassen sich derzeit keine Lorbeeren ernten.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon fordert die syrische Regierung erneut auf, ein Team von UNO-Chemiewaffenexperten ins Land zu lassen. Die Nachrichten mit Thomas Mattis.
Grund dafür sind Berichte aus den USA, wonach es neue Hinweise auf einen möglichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien gäbe. Die syrische Regierung hatte die Entsendung eines UNO-Expertenteams ursprünglich selbst angefordert. Mittlerweile lehnt sie die Zusammenarbeit jedoch ab, weil die UNO uneingeschränkten Zugang zu allen Kriegsgebieten verlangt. Die syrische Regierung und die Opposition werfen sich gegenseitig vor, chemische Waffen eingesetzt zu haben. Nach dem Einsturz des 8-stöckigen Gebäudes in Bangladesch suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Mindestens 270 Tote seien bisher aus den Trümmern des Gebäudes geborgen worden, berichtet die Polizei. Bei den meisten Opfern handle es sich um Arbeiterinnen von Textilfabriken. Mehr als 1000 Menschen seien verletzt worden und viele seien noch unter den Trümmern begraben. Bei Protesten gegen die Sparpolitik der spanischen Regierung sind in Madrid Demonstranten und Polizisten aneinander geraten. Es gab Verletzte und 15 Personen wurden festgenommen, wie die Behörden mitteilen. In Spanien sind inzwischen 6,2 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das entspricht einer Quote von gut 27%. In Portugal haben Tausende Demonstranten den Rücktritt der Regierung verlangt, wegen deren Sparpolitik. Die Proteste überschatteten die Feierlichkeiten zum 39. Jahrestag der Nelkenrevolution. Der frühere sozialistische Regierungschef und Staatspräsident Mario Soares sagte in einem Interview, nie habe es in Portugal so viel Arbeitslosigkeit, Armut und Elend gegeben wie in der heutigen Zeit. In Frankreich sind so viele Personen arbeitslos gemeldet wie nie zuvor. Laut dem Arbeitsministerium waren Ende März mehr als 3,2 Millionen Menschen ohne Stelle. Die Arbeitslosenquote betrug damit über 10%. In der Fußball-Europa League verliert Basel das Halbfinal-Hinspiel zu Hause gegen Chelsea 1:2. Das Siegestor für die Londoner fiel erst in der Nachspielzeit. Im zweiten Halbfinal gewann Fenerbahce Istanbul gegen Benfica Lissabon 1:0.
Freitagmorgen bald 6:07. Weiter mit einem heiklen Thema, über das kaum geredet wird. Sexuelle Übergriffe bei ärztlichen Behandlungen. Die Ärzteverbindung FMH will nun betroffenen Patientinnen und Patienten mehr Rechte geben. Inlandredaktor Peter Maurer hat Christine Roman gefragt, wie häufig solche Übergriffe in Arztpraxen seien. Sie ist Mitglied des FMH-Zentralvorstandes und treibende Kraft bei diesem Tabuthema.
Darüber haben wir keine genauen Angaben. Wir gehen davon aus, dass es weitaus mehr sind, als zur Anzeige gelangen.
Aber es ist ein Thema, über das die Ärzteschaft offenbar gar nicht gerne spricht.
Das kann man so nicht sagen. Es war von Anfang an klar, hier besteht ein Handlungsbedarf. Wie der ist, wo wir eingreifen sollen, wo etwas verbessert werden muss, darüber bestand nun lange keine Einigkeit, aber jetzt ist sie da.
Sie sagen, jetzt ist sie da, mehr Rechte für betroffene Patientinnen. Das tönt zwar gut, aber was heißt das jetzt konkret?
Bisher konnten Patientinnen und Patienten einfach eine Anzeige machen bei der Standesorganisation. Das war's dann, hörten sie vielleicht monatelang nichts und schließlich kam eine Mitteilung, die konnte zum Beispiel so lauten, der Arzt wurde verwarnt, aber es steht Aussage gegen Aussage. Und das ist natürlich sehr unbefriedigend. Die Patientin weiß dann nicht, wie die Aussage ist. Neu soll die Patientin wählen können. Sie kann eine Parteienstellung wählen. Dann hat sie Einsicht in die Akten. Sie kann eine solche Aussage eines Arztes dann auch kommentieren und sie kann sich erklären und bekommt auch alles zu sehen, was der Arzt über sie erzählt.
Die Aufsichtsbehörde der praktizierenden Ärzte sind die Kantonsärzte. Haben die denn ihren Job nicht richtig gemacht bisher?
Das ist sicher in den verschiedenen Kantonen auch unterschiedlich. Aber wir hören auch hier die ähnlichen Klagen von den Patientinnen. Sie machen eine Anzeige und hören dann lange nichts. Auch hier geht es darum, die Verfahren patientenfreundlicher zu gestalten und die Patientinnen zu ermutigen, Anzeige zu machen und ihnen dann auch zu zeigen, dass etwas passiert.
Sagt Christine Roman, sie ist Psychiaterin und Mitglied des Zentralvorstandes der Ärzteverbindung FMH. Der Widerstand der Novartis-Mitarbeiter in Branchen hat sich gelohnt. Vor anderthalb Jahren wollte der Pharmakonzern seine waadtländische Produktionsstätte schließen. Die Belegschaft ging auf die Straße, der Standort blieb erhalten. Und nun wird Novartis sogar wieder in Branchen investieren. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Damals vor dem Aus, heute die Erfolgsgeschichte. 150 Millionen Franken will die Basler Pharmafirma bis zum Jahr 2020 in die Produktionsstätte am Genfersee pumpen. In zwei Phasen, erklärt der Präsident von Novartis Schweiz, Pascal Brenneisen, dem Westschweizer Radio.
Die erste Phase bis 2015, investieren 60 Millionen de francs suisses. Et des après, jusqu'à 2023, encore 90 Millionen de francs plus.
Bis 2015 sollen erst einmal 60 Millionen Franken fließen, danach sollen weitere 90 folgen. Die zweite Tranche ist aber vorerst nur in Aussicht gestellt. Mit dem Geld soll die Produktionskapazität der Anlage gesteigert werden. Bereits vor 6 Monaten hat Novartis in Branche ein neues Laborgebäude eingeweiht. Es scheint beinahe paradox, dass der Konzern so viel Geld investiert in einen Standort, den er vor anderthalb Jahren noch schließen wollte.
Ich denke, es ist nicht wirklich ein Paradox, sondern es ist plutôt eine Situation typiquement suisse. Parce que si jamais vous avez des problèmes, et ça, je fais une recommandation à toutes les employeurs.
Nein, meint Pascal Brenneisen. Er rät sogar anderen Firmen, es Novartis gleich zu tun. Wenn die Geschäfte schlecht laufen, solle man sich mit den betroffenen Parteien zusammensetzen, um Bedingungen auszuhandeln, die Schließung zu verhindern. Doch ganz so schnell ging es nicht, damals vor anderthalb Jahren. Erst mussten die 300 Angestellten in Nyon auf die Straße. Steuergeschenke des Kantons und die Bereitschaft der Angestellten, länger zu arbeiten für denselben Lohn, ließen Novartis in Branche bleiben. Heute spricht aber auch der Waadtländer Wirtschaftsdirektor des Kantons von einer Win-Win-Situation.
Es ist eine Operation Win-Win für die Employés, für unsere Ökonomie, für die Prosperité collective, für die Region de Nyon und de Prangin.
Die Angestellten, die Waadtländer Wirtschaft und der Kanton als Ganzes haben von den Verhandlungen profitiert, sagt Philipp Lubin. Fakt ist, Novartis investiert heute wieder in Prangin. Dafür musste aber hart gekämpft werden.
Der Fußballclub Basel hat im Halbfinale der Europa League den Achtungserfolg knapp verpasst. Im Hinspiel zu Hause gegen Chelsea verlor der Schweizer Meister 1:2, wobei das entscheidende Goal von Chelsea erst in der 94. Minute fiel. Damit bräuchte Basel im Rückspiel in London ein ziemlich grosses Fußballwunder. Reto Held.
Am Schluss war es wie fast immer. Dem Verlierer des Hinspiels blieb nur die Hoffnung und der Konjunktiv. Hätte und wäre waren die häufigsten Wörter im Stadion. Denn es hätte alles perfekt zusammenpassen müssen, wenn Basel Chelsea hätte schlagen wollen. Immerhin gewannen die Engländer die letzte Champions League. Perfekt war an diesem Abend aber einiges nicht, Jan Sommer.
Wir sind die beste Mannschaft, wir haben zwar auch viele individuelle Fehlpässe gehabt, wir haben viele dumme Fehler gemacht und ein bisschen ungenau gewesen auch. Aber wir sind zu Chancen gekommen.
Die der FCB an einem perfekten Abend auch zu Toren genutzt hätte. Auch hier leider der Konjunktiv. An einem perfekten Abend wäre aber auch der zweite Gegentreffer nicht gefallen, weil es bei diesem letzten Freistoß etwas weniger unglücklich gelaufen wäre. Torhüter Jan Sommer.
Ich muss auf meine Kappe nehmen. Ich wollte Fabian Schär auf die Linie nehmen und sehe aber nicht, dass er links von mir steht und nachher diagonal vor mir durchläuft. Und das ist dann das Problem, dass ich einen Moment, eine Sekunde den Ball nicht sehe und das lange dann halt bis er schießt.
Was dem FCB neben dem Konjunktiv bleibt, sind Floskeln und die Hoffnung auf ein Fußballwunder in London. Captain Marco Streller.
Sicher sind wir noch nicht ausgeschieden. Also ich meine, wir müssen daran glauben. Wir haben in Manchester 3 Goal geschossen, wir haben in London gegen Tottenham 2 Goal geschossen. Und es ist immer noch möglich. Und wir müssen noch daran glauben, es ist ganz klar. Aber es wird sehr, sehr schwierig, das ist uns auch bewusst. Aber jetzt haben wir natürlich gar nichts mehr zu verlieren.
Eine Aussage, die für einmal ganz ohne Konjunktiv auskam. Dafür eine schon fast verzweifelte Hoffnung zeigte. Viel mehr bleibt den Baslern nach diesem Abend aber auch nicht.
Das Rückspiel ist bereits am nächsten Donnerstag in London und da müssen die Basler mindestens 2 Tore erzielen, um den Einzug in den Final vielleicht doch noch zu schaffen. Weiter jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.701 Punkt, das ist ein Plus von 0,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 13.934 Punkten im Plus von 0,1%. Der Dollar wird zu 94,39 gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,03 bzw. zu einem Dollar 30,39. Das Wetter? Am Vormittag ziehen immer mehr Wolken auf, später fällt vor allem im Westen und im Süden Regen. Die Temperatur erreicht 20 Grad.
Informationen am Freitag früh, verantwortlich für die Inhalte heute Morgen ist Erich Wies, am Mikrofon Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.